Hallo und herzlich willkommen zu Tante Emma Talk. Ich bin Anita, deine Tante Emma hier, der Podcast für Psychologie und Gesellschaft. Und heute habe ich einen super tollen Gast, auf den ich mich gefreut habe. Hallo Katharina, sie ist die Gründerin, Mitgründerin von Confidibus, nicht nur eine, sondern Mitgründerin. Und hat den tollen Podcast Wir Vertrauen und hat noch ein super tolles Buch geschrieben mit ihrer Partnerin zusammen. Dein Kind ist besser, als du denkst. Kann ich jedem empfehlen übrigens. Ist wirklich besser, als du denkst. Und wir reden heute über ein wichtiges Thema für mich. Also meiner Ansicht nach ist es wirklich ein wichtiges Thema, Mediation. Und was das ist und wie das Menschen zusammenbringen kann, das besprechen wir gleich. Hallo, liebe Katharina.
Hallo, ich freue mich sehr, bei dir zu sein.
Danke. Was ist denn Mediation? Kann man das essen?
Wäre doch mal was, oder? Mediation zu essen. Ja, Mediation ist ja so ein Verfahren, um Konflikte zu lösen. Und ja, es gibt verschiedene Prinzipien, die quasi wichtig sind, wenn man es Mediation nennen möchte, quasi, die ja so ein Mediationsverfahren ausmachen. Mhm. Das wäre einmal so die Neutralität des Mediators. Also das heißt, bei einer Mediation hat man den Mediator, der steht sozusagen in der Mitte, der ist komplett neutral. Mhm. Und dann hat man eben zwei oder mehr Parteien, die einen Konflikt miteinander haben. Mhm. Und das bringt mich schon zum zweiten Punkt, nämlich zu dem Aspekt der Selbstverantwortung. Das heißt, in der Mediation geht man davon aus, dass die Parteien ihren Konflikt am besten können und dass sie auch am besten kennen, Entschuldigung, und dass sie eben dadurch auch am besten in der Lage sind, die für sich besten Lösungen zu finden, um den Konflikt zu lösen, und dass sie einfach nur einen neutralen Menschen brauchen, der dieses Verfahren so strukturiert, dass sie eben auch dazu befähigt werden, für sich Lösungen zu finden, mit denen dann auch alle Parteien gut leben können. Und dann gibt es noch ja drei andere Bereiche, die sind jetzt vielleicht hier für den Kontext nicht ganz so relevant. Das ist einmal Vertraulichkeit, Informiertheit, speziell jetzt zum Beispiel bei Scheidungsmediation oder so, dass nicht die eine Seite viel mehr Informationen hat als die andere Seite.
Ja, was sehr sensibel, oder?
Ja, klar, also das geht dann nicht. Das ist natürlich dann auch, wer dann so ein Machtgefälle, das dann entsteht, wenn jetzt eine Seite mehr Informationen hat als die andere Seite. Mhm. Und der letzte Punkt, der ist noch ganz, ganz wichtig, ist Freiwilligkeit. Also man kann jemanden nicht nötigen zum Mediationsverfahren. Und klar, manchmal gibt es das schon, auch jetzt zum Beispiel im Unternehmenskontext, dass jetzt jemand mehr oder weniger zu einer Mediation ja verdonnert wird. Das sollte so nicht sein, aber zumindest sollte es so sein, auch wenn es quasi verpflichtend ist, dass es wie so eine innere Freiwilligkeit gibt. Also dass man sagt, okay, ich bin hier angehalten, das zu machen, aber ich bin auch offen dafür und ich ja, es ist nicht so, dass ich die totalen Widerstände habe. Also das sind so die wichtigsten Punkte, die in der Mediation wichtig sind.
Also zusammengefasst nochmal für meinen Kopf, ist das ein Verfahren, wenn zwei oder drei oder mehr Parteien sich streiten, freut sich nicht der Dritte, sondern der Dritte ist eigentlich der neutrale Ankerpunkt zwischen den Streithähnen, die Streithähne leitet, ihre Konflikte, die sie eigentlich lösen können, zu lösen. Also du bist quasi auch so wie ein Therapeut, der da drüber guckt und sagt, hey, vielleicht guckst du mal da und da, okay. Und die Freiwilligkeit, das verstehe ich, muss gegeben sein, aber manchmal hat man eine gezwungene Freiwilligkeit. Aber wie ich gehört habe, eine Offenheit muss auf jeden Fall gegeben sein, damit das gut gemacht werden kann. Und dass man Transparenz, habe ich auch rausgehört, ist ein wichtiger Punkt in den Konfliktsituationen. Ja, und Konflikte haben wir neuerdings, nicht nur neuerdings, sondern schon immer überall. Also wenn ich auch in die Vergangenheit gucke, immer überall, vor allen Dingen erlebe ich die in Familien und Freundschaften werden die, ja, Freundschaften auch, aber ich finde, die werden in Familien eher ausgelebt als in Freundschaften oder auch sehr beliebt, da verdienen, glaube ich, viele Anwälte was daran, bei Nachbarschaftsstreitigkeiten. Also ich kenne den Mediator eigentlich hauptsächlich, wo der Richter sagt, ja, ich will das jetzt gerichtlich nicht entscheiden, sondern sucht euch einen Mediator und versucht den Konflikt jetzt außergerichtlich zu klären, ob der Gartenzwerg jetzt nun am Busch steht oder am Zaun steht. Welche Bereiche behandeln Mediatoren? Also diesen gerichtlichen Aspekt habe ich schon mal erwähnt, aber wo findet man euch noch?
Ja, also das mit dem Nachbarschaftskonflikt ist schon ein sehr gutes Beispiel. Und auch das, dass du jetzt gerade gesagt hast, ja, wo steht der Gartenzwerg und so. Und da kommen wir jetzt auch gleich später wahrscheinlich noch hin, so dieses, es geht halt nicht um den Gartenzwerg, sondern es geht immer um andere Dinge, die dahinter stecken und die man in der Mediation dann aufdecken kann. Aber zurück zu deiner eigentlichen Frage. Klar, es gibt natürlich auch Scheidungsmediation, was auch eben wieder ein gerichtliches Verfahren ist. Es gibt natürlich auch Paarmediation, also wenn das Kind noch nicht komplett in den Brunnen gefallen ist, wenn man noch nicht vor Gericht ist und sich scheiden lassen möchte, dass man versucht, seine Konflikte eben da auch mit Mediation zu lösen. Mhm. Und es gibt natürlich auch noch so diesen wirtschaftlichen Kontext. Also es gibt einmal Mediation im Unternehmen, also wenn man jetzt ja einfach beispielsweise jemanden oder zwei, drei Parteien in einer Abteilung hat, die jetzt überhaupt nicht funktioniert, dass man da eine Mediation macht. Hm. Und es gibt natürlich auch noch Spezialisten für Mediationen zwischen Unternehmen. Da sollte man sich aber natürlich auch mit Verträgen und gerichtlich und so weiter anwaltlich sehr gut auskennen, um sowas zu machen.
Puh, da bewegt man sich aber auch als Mediator immer auf dünnem Eis, habe ich so das Gefühl, je nachdem, welche Parteien man da vor sich sitzen hat. Hm.
Ja, also das Schöne ist, finde ich, dass Menschen immer Motive haben für ihr Handeln, die ja dann für sich genommen nachvollziehbar werden. Also da kann man dann das Verhalten vielleicht verurteilen für sich selber oder denken, ja, es ist jetzt vielleicht nicht so ideal. Aber die Dinge, so die Gefühle, die Bedürfnisse, die so dahinter stehen, die sind eigentlich immer nachvollziehbar. Und das finde ich auch tatsächlich immer sehr schön an der Mediation, weil es dadurch nicht so ist, dass ich dann irgendwie denke, mein Gott, was für ein unmöglicher Mensch oder so, sondern es ist einfach dann menschlich und ja, ich finde es eigentlich dann immer wieder auch ganz schön, so Empathie für beide Seiten ganz gut aufbringen zu können.
Ja, voll gut. Hast du ein Beispiel, wie du vorgehst? Also ich glaube, viele können sich, also ich kann mir das, ich hatte mal einen Mediationskurs, aber sehr lange her, wie das angewendet wird. Es gibt bestimmt verschiedene Phasen, die man dann durchläuft, um diese Mediation auch in einen vernünftigen Rahmen, ja, vonstatten zu bringen.
Genau, also es gibt einen strukturierten Prozess. Es ist so von Mediator zu Mediator unterschiedlich, ob man vorab Einzelgespräche macht. Also manche machen das, manche machen das nicht. Ich mache das. Also mir hilft das sehr, um einfach das in den Kontext auch setzen zu können, was diesen Konflikt ausmacht und auch wie so ein Stück weit so eine ruhige Phase vorher zu haben. Also wo man einfach weiß, da fliegen jetzt nicht die Fetzen oder so, sondern da kann einfach jeder ganz in Ruhe sein Anliegen schildern. Der Nachteil ist, dass ja möglicherweise die eine oder andere Partei denken könnte, man verbündet sich jetzt mit dem anderen, mit dem man gerade das Einzelgespräch hat. Deswegen machen es jetzt manche auch nicht. Das ist natürlich immer ein Abwägen für und wider. Also das wird einfach unterschiedlich gehandhabt. Aber was einfach in jeder Mediation ist, ist, dass man erstmal schaut, was sind die Themen. Also dass man fragt alle Parteien, wenn jetzt diese Themen bearbeitet wären, wäre dann der Konflikt gelöst. Also dass man in der ersten Phase wirklich alles aufs Tablett bringen kann, was einen belastet. Und dann wird ausgewählt, was so das Thema ist, mit dem man starten möchte. Häufig ist es so, dass wenn das Thema gelöst ist, viele andere Themen dann auch gelöst werden. Mhm. Aber das lässt man dann eben gemeinsam entscheiden. Das muss auch manchmal schon wie verhandelt oder ausdiskutiert werden, mit welchem Thema man jetzt loslegt. Aber das ist immer so der Start. Und dann kommt eigentlich so der Kern, wo man das, was ich schon gerade kurz angesprochen habe, dann über die dahinterliegenden Interessen spricht. Also wo man darüber spricht, warum ist mir dieser Gartenzwerg so wichtig? Ne? Weil im ganzen Leben, also mein Eindruck ist schon, wenn man jetzt so durch den Alltag geht, findet ganz vieles auf dieser Verhaltensebene statt. Ja, du hast das gesagt, nein, du hast das gesagt, ja, aber das habe ich nur deswegen, weil du das und das gemacht hast. Alles dreht sich darum, was wir tun. Und ganz wenig dreht sich darum, warum wir das tun, wie wir fühlen dabei, was unsere Motive sind, warum uns das wichtig ist, welche Werte vielleicht dahinter stecken und, und. Und da hat man dann die Möglichkeit, diese Dinge einfach aufzudecken. Und das ist einfach schön, weil da dann schon das Verständnis kommen kann für den anderen. So, ah, okay, wenn ich gewusst hätte, dass dir dieser Gartenzwerg einfach aus den und den Gründen total wichtig ist, weil das jetzt ein Erbstück von deiner Oma ist und du damit Kindheitsverbindungen hast oder Ähnliches. Mhm. Wenn man dieses Motiv versteht, dann ist auf einmal viel mehr Wohlwollen da und viel mehr Bereitschaft zu sagen, so, okay, dann lass dein Gartenzwerg da jetzt stehen.
Dann
so,
lass den Gartenzwerg sein, ja.
Ja, und deswegen, das ist eine ganz, ganz wichtige Phase in der Mediation. Und dann gibt es eben die Phase, wo man dann Lösungsoptionen sucht, eben auch auf Basis der Erkenntnisse, die man gesammelt hat in Bezug auf die Interessen und Bedürfnisse, die dahinter stehen. Und dass man dann diese Optionen, die man gesammelt hat, ja auswählt, auch nochmal ausarbeitet, verfeinert und fixiert. Also so läuft das eigentlich ab. Genau.
Macht man da auch manchmal Rückschritte, weil ich kann mir vorstellen, so Kompromisse zu schließen, trotz der Phase, die man davor hatte, dass man manchmal einen Schritt wieder zurückgehen muss?
Also ich finde eigentlich tatsächlich total spannend, dass wenn diese Phase davor gut gelaufen ist, also wenn man tatsächlich ein gutes Verständnis füreinander entwickeln konnte, dass es dann ganz gut geht, Lösungen zu finden. Und klar, man kann ja auch das so handhaben, also mache ich das auch, dass man nur die Lösungen auswählt, die für beide Seiten passen. Hm. Und so kommt man dann oft eher in Schritten voran, als dass ich jetzt den Eindruck habe, man geht nochmal total den Schritt zurück. Eigentlich eher selten, ja.
Und was ich total spannend finde, wie sorgst du für diesen Perspektivwechsel, dass man auch die Gegenpartei auch versteht, dass der Gartenzwerg halt eine tiefere Bedeutung hat für einen? Also ich glaube, vielleicht ist sich die Partei, die diese dem Gartenzwerg diese Bedeutung beimisst, manchmal auch gar nicht richtig bewusst, dass es die Bedeutung hat. Und
ja, auch da ist es so, dass ja, unterschiedliche Mediatoren das sicherlich auch mit unterschiedlichen Methoden machen. Ich habe dafür einfach total gerne die Einzelgespräche. Also da kann man natürlich immer tiefer fragen, warum, 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 warum. Na, immer noch mal eine Ebene tiefer. Und da kommt man schon relativ weit. Und was ich auch sehr gerne mache, ist, dass ich mit so Blättern arbeite, auf denen Gefühle und Bedürfnisse drauf sind. Mhm. Und weil häufig ist es ja so, dass man oder viele Menschen tun sich schwer damit, ihre Gefühle überhaupt zu benennen. Das heißt, sie haben dann die Möglichkeit, einfach Gefühle zu lesen. So unangenehme Gefühle sind das ja meistens, angenehme sind da auch drauf. Und mal zu schauen, was geht da so in Resonanz mit mir? Bin ich eigentlich wütend oder bin ich traurig oder bin ich enttäuscht oder bin ich aggressiv? Was ist da eigentlich? Mhm. Und darüber auch für sich selbst die Erkenntnis zu sammeln, was passiert da eigentlich gerade mit mir? Mhm. Und dann auf der Bedürfnisebene eben auch zu schauen, so was wünsche ich mir eigentlich? Mhm. Wünsche ich mir Anerkennung oder wünsche ich mir Gemeinschaft? Wünsche ich mir Harmonie? Ich hatte mal eine Mediation, die ist schon länger her und das fand ich auch sehr spannend. Das war in einem Unternehmen tatsächlich, wo sich zwei, die gemeinsam quasi gearbeitet haben, überhaupt nicht verstanden haben. Und die eine hatte eben als Bedürfnis so, ja, Gemeinschaft und Zusammenarbeiten sozusagen. Und die andere hatte eher so ein Autonomiebedürfnis, ne? Und ihren Job einfach zu machen.
Total und konträr irgendwie.
Total konträr ist natürlich vielleicht nicht ganz optimal, aber allein die Erkenntnis, dass man festgestellt hat, ah, okay, das ist das, was dir wichtig ist und ah, das ist das, was mir wichtig ist, hilft dann einfach schon total. Also, und deswegen ist es eigentlich so in doppelter Hinsicht eine Erkenntnis, einmal für sich selbst, so warum triggert mich der andere eigentlich so und welche Gefühle löst es in mir aus und was ist eigentlich hier mein eigenes Erleben oder auch meine Vergangenheit oder was spielt da mit? So, vielleicht habe ich schon immer ein Bedürfnis nach Anerkennung. Wenn mir das jetzt jemand nicht gibt, dann triggert mich das total. Also wie so eine Selbsterkenntnis. Und natürlich dann auch, wenn man dann demjenigen, der eben teilnimmt, sagt, okay, was ist bei dem anderen los, dann ist das einfach oft sehr aufschlussreich und bringt einen eigentlich automatisch näher zusammen. Und es gibt natürlich auch Mediatoren, die das nicht im Einzelgespräch machen. Also ich finde das deutlich entspannter und auch schöner, das so zu machen. Und manche lassen das eben in dem Mediationssetting dann schon erarbeiten. Und da gibt es zum Beispiel auch so eine Methode, wo man immer wieder sich sozusagen beim anderen rückversichert, kannst du das gerade nachvollziehen? Also du musst es jetzt nicht gutheißen oder musst es jetzt auch nicht, ne, sagen, ach so, dann finde ich das jetzt richtig, du kannst es falsch finden, aber erstmal nur dieses, kannst du das nachvollziehen, dass der andere so empfindet? Und auch das kann schon sehr helfen.
Ich kann mir vorstellen, dass man in dem anderen Setting, wo man keine Einzelgespräche hat, auch teilweise gehemmter ist, wenn man vor dem Streithahn so was offen und ehrlich zugeben muss, anstatt einer neutralen Person. Aber wo ich mich auch frage, deine Vorgehensweise finde ich schlüssig und auch gut, aber kann man das auch irgendwie privat anwenden? Also ich denke jetzt an die ganzen Familien, die jetzt gerade zerstritten sind oder vielleicht auseinandergehen.
Also ich habe immer den Eindruck, das Hauptproblem in puncto Mediation ist, dass viele das nicht wollen, dass da jetzt jemand dabei ist noch. Also das ist ja so das Besondere an der Mediation. Also ganz häufig, und das ist, glaube ich, auch so die größte Hürde bei der Mediation oder vielleicht auch die größte Grenze, dass es nicht in unserer Gesellschaft wie etabliert ist, dass man das mal macht. Also ich bin ja total überzeugt von diesem Verfahren und sehe auch, wie es funktioniert und finde das oft schade, dass es so selten angewendet wird, auch so in diesem, ja, eher privateren Kontext. Ne? Also es würde ja auch, klar würde das auch gehen, wenn man jetzt so ein bisschen so die Basics weiß, dass man sich auch jetzt in der Familie mal zusammensetzt und vielleicht jemanden dazu holt, muss ja gar kein professioneller Mediator sein, aber vielleicht einer, ne, der da so ein bisschen schlichtend auch mit dabei ist. Und das ist was viele, speziell bei so Familienstreitigkeiten, wie nicht wollen. Ne? Das bleibt dann eher so hinter der Fassade. Und das finde ich total schade.
Ist auch schade.
Aber es würde gehen, natürlich, klar.
Weil ich sehe viele Familien, die auseinandergehen, weil sie auch viel aufeinander gehockt haben und viele Themen dann auch nochmal aufkamen und sich auch zerstritten haben. Und ich finde das halt schade. Und ich bin auch überzeugt davon, dass sowas auch helfen kann. Ne? Auch allein die Perspektivübernahme, wie du auch schon sagtest. Ist das dann eher so ein Mitgefühl zu bekommen oder ein Mitgefühl zu erwirken bei der Person oder einfach nur Verständnis erstmal?
Also ich gehe davon aus, dass es je näher man ist, also wenn man jetzt in der Familie ist, dann wäre es natürlich schon schön, wenn das dann Mitgefühl auslösen würde. Wenn man jetzt mit jemandem arbeitet, dann reicht es wahrscheinlich auch oft schon, wenn man irgendwie ein Verständnis für die Perspektive entwickelt.
Ja, hast recht. Es kommt darauf an, wie nah man der Person gerade ist, ne? Oder was für ein Setting man ist.
Ja, und was ich auch immer wieder spannend finde, und ich versuche das auch, wenn ich Einzelgespräche mache, dann auch so aufzubereiten, weil das immer wieder so ein Aha-Erlebnis auch ist für die Parteien, dass ich das in so einen Teufelskreis packe. Also im Sinne von, okay, was sind deine Gefühle und Bedürfnisse? Welches Verhalten löst das bei dir aus? Und zu welchen Gefühlen und Bedürfnissen führt das bei der anderen Partei? Und welches Verhalten löst das wiederum aus? Und dann landet man eigentlich immer, also es ist schon verrückt, man kann es immer wieder quasi so erkennen, dass da ein Teufelskreis eingerissen ist. Also wenn ich jetzt dabei auch bleibe, mal bei diesem Beispiel, wenn jetzt jemand so Gemeinschaft sucht und der andere vielleicht eher so ein Harmoniestreben hat, es können ja auch genau die gleichen Bedürfnisse sein, das muss jetzt überhaupt nicht im Kontrast zueinander sein, aber jetzt um bei dem Beispiel zu bleiben, dann verhält sich vielleicht die Person, die die Gemeinschaft sucht, so, dass sie immer wieder die andere anspricht. Das löst dann so Gefühle von vielleicht Aggressivität oder sowas aus bei dieser Person. Und die reagiert dann von ihrem Verhalten vielleicht total abweisend. Und dann sieht man, wie man in so einen Teufelskreis reinkommt. Und dann fühlt sich die andere irgendwie zurückgesetzt und hat dann noch größeres Bedürfnis nach Gemeinschaft und ist dann vielleicht noch aus der Perspektive der anderen wieder noch übergriffiger. Und so landet man in diesem Teufelskreis. Und sobald man diesen Teufelskreis verstanden hat und merkt, ah, okay, in was für einem Teufelskreis sind wir denn da gelandet, kann man ihn natürlich anfangen aufzulösen.
Ja, dass man sich halt gegenseitig bedingt, ne? Wie du schon sagst, dass man sich gegenseitig immer den neuen Auslöser hervorruft, ohne zu wissen, dass es der Auslöser ist. Und dann steigert sich das dann eigentlich immer mehr.
Genau. Das ist übrigens auch, um vielleicht mal auf so diesen Kontext zu kommen, weil du ja auch gesagt hast, kann man es privat anwenden. Man könnte es natürlich auch jetzt zum Beispiel als Mutter oder Vater bei den Kindern anwenden, jetzt im Kleinen. Ne? Da macht man natürlich jetzt nicht ein ganzes Verfahren, aber so, um diesen Konflikt aufzulösen. Und da ist es ja auch so, dass sich so Geschwister auch in so Teufelskreise manövrieren können und sich dann gegenseitig total triggern. Und da hilft es auch manchmal schon. Also ich muss schon zugeben, mir gelingt das auch nicht immer. Das liegt immer eher so am persönlichen Stresslevel, wie gut ich das kann. Aber wenn es mir gelingt, merke ich immer wieder, wie kraftvoll das ist, dass ich einfach mal frage, also dass ich die quasi erstmal wie so trenne in ihrem Konflikt und dann frage, hey, aus welchem Grund bist du denn jetzt gerade wütend? Also oft, meistens ist es Wut. Manchmal sind es vielleicht auch andere Gefühle. Also jetzt bei meinen Kindern, wenn die einfach sich so streiten, ne? Und dann so eine Aggressivität in der Luft legt. Ich habe ja auch Jungs. Und dann kommt da ja immer was. Ne? Dann kommt dann so, ja, ich bin wütend, weil das und das. Und dann frage ich auch den anderen, sag, warum bist du jetzt gerade wütend oder frustriert oder traurig oder so? Und dann kommt auch was. Und oft frage ich dann einfach nur so den jeweils anderen, kannst du das verstehen? So. Und dann kommt meistens fast so ein bisschen okay, ich muss es jetzt zugeben, ich kann es verstehen. Ne? So dieses gegenseitige Verständnis. Mhm. Und damit kann man es dann oft ganz gut auflösen. Also manchmal braucht es dann fast nur noch so ein, hey, meint ihr, ihr schafft es, euch gegenseitig dafür zu entschuldigen? Und wie können wir jetzt weitermachen? Und dann lässt sich das oft echt ganz gut auflösen. Also ich möchte mich jetzt echt nicht hier so darstellen als irgendwie die Supermom, die das irgendwie immer so super hinkriegt. Manchmal sage ich auch einfach so, jetzt ist Schluss, leise jetzt. Ne? Da schaffe ich das dann auch nicht. Aber so als Tipp, und dass es das
ja, sehr gut.
Schon wert ist, auf jeden Fall, würde ich schon sagen. Ja,
dass man als Mutter da so die mal auseinander nimmt und dann wirklich fragt, was ist es überhaupt? Was steckt da überhaupt hinter? Ne? Ja, das ist nicht die Fernbedienung oder die PlayStation gerade, die ich weggenommen habe, sondern vielleicht ist es noch was anderes. Ja, vielleicht ist es bei Kindern dann noch einfacher als Müttern, als, weiß ich nicht, wenn ich jetzt mit meiner Schwester Streit habe oder meine Eltern da zu intervenieren, finde ich halt schwieriger, weil du persönlich ganz anders involviert bist. Ich glaube, so eine neutrale Person ist immer wertvoller, als wenn du da selber mit deinen Emotionen auch noch zu kämpfen hast und versucht irgendwie zu intervenieren, zu mediieren. Das finde ich sehr schwierig.
Ja, total. Also wenn du selber quasi Streitpartei oder Konfliktpartei bist, geht's eigentlich nicht. Ich meine, klar, was man immer machen kann, ist natürlich irgendwie was man versuchen kann, ist diese Verhaltensebene zu verlassen und mit dem anderen darüber zu sprechen, warum ein dieser Punkt jetzt gerade so getriggert hat, oder den anderen zu fragen, was ihn daran so total triggert, und von der Verhaltensebene auf die Gefühlsebene, Interessenebene, Bedürfnisebene zu gehen. Aber das ist natürlich super schwierig, wenn man selber gerade emotional so involviert ist. Und deswegen hilft es einfach so sehr, wenn man jemanden hat, der da mit klarem Kopf und neutral das lenken kann.
Gibt es eigentlich in Politik auch Mediatoren?
Also was ich schon so erlebt habe oder so von außen mitbekommen habe, ich bin ja nicht in der Politik, ist, dass es ja teilweise auch bei irgendwelchen Streitthemen jetzt so Verhandlungen oder solche Sachen gibt. Das ist aber keine Mediation, sondern da ist es eigentlich eher so, dass dann der Verhandler selber Vorschläge macht. Mhm. Also das ist ein großer Unterschied zur Mediation. Mhm. Ich habe mal tatsächlich, das ist jetzt schon sehr lange her, eine Arbeit geschrieben, als ich mein Mediationsstudium gemacht habe, über einen internationalen Konflikt. Ich habe damals über den Syrien-Konflikt geschrieben. Der war damals ganz aktuell, ja. Und da gab es tatsächlich sogar Mediationsversuche. Und was mir da auch wieder so aufgefallen ist, und das ist schon was mich seitdem sehr bewegt, ist, dass je nachdem, in welchem Land man sich gerade befindet, wird ja meistens zu einem ganz, ganz großen Prozentsatz nur eine Seite gezeigt. Das heißt, man bekommt Informationen, sozusagen, das ist gut, das ist böse, dem musst du folgen, und dadurch stachelt man Konflikte an. Also wenn man sich jetzt vorstellt, man sitzt selber in einem Land und dann gibt es natürlich Menschen, die in einem anderen Land sitzen und da gibt es eine ganz andere Berichterstattung. Auf die Art und Weise werden wir nie die Welt befrieden können, sondern es wäre total wichtig, das würde ich mir auch sehr wünschen, obwohl ich das im Moment eher als Utopie betrachte, dass immer versucht wird, zu schauen, okay, was ist die Perspektive der einen Seite, was ist die Perspektive der anderen Seite? Es gibt einfach nicht nur eine Perspektive, sondern es gibt immer unterschiedliche Perspektiven. Und das Verrückte ist ja auch, oder eigentlich sollte es selbstverständlich sein, aber ich glaube, es wird oft nicht so wahrgenommen, dass sich ja jede Seite auch irgendwie im Recht fühlt. Also wir kriegen es ja von Kindheit an so beigebracht, auch in Filmen, dass es so den Guten und den Bösen gibt und der Böse weiß, dass er böse ist. Ne? Also der verhält sich ja immer auf eine Weise so, ich bin böse. Genau. Und der andere ist so, ich bin gut. Und ist auch von der Darstellung ganz genau. Also ne, es gibt so ganz klar so gut und böse. Und das ist auch die Welt, wie wir es beigebracht bekommen. Mhm. Auch dann letztendlich in der Politik. Und wenn man mal den Perspektivwechsel macht und sagt, naja, die andere Seite fühlt sich auch im Recht. Die andere Seite hält sich selbst für die gute Seite und da ist unsere Seite die böse Seite. Wenn man diesen Perspektivwechsel mal schafft, und das würde ich mir total wünschen eigentlich für alle Menschen, dann wäre die Welt ein anderer Ort, da bin ich ganz sicher.
Es muss mehr Mediatoren geben.
Ja.
Ja, aber ich finde es spannend zu hören, dass es halt Verhandlungen gibt, aber wenig Mediation, außer jetzt hier, wie du sagtest, im Syrien-Konflikt. Weißt du, wie das vonstatten gegangen ist? Dann, klar, du hast ja eine Masterarbeit geschrieben, was frage ich hier?
Also ich habe die Masterarbeit nicht über den Syrien-Konflikt geschrieben, sondern das war nur so eine Hausarbeit.
Ach so, eine Hausarbeit, Entschuldigung, habe ich falsch verstanden.
Also die Masterarbeit habe ich tatsächlich über interkulturelles Konfliktpotenzial zwischen Deutschen und Schweizern geschrieben, weil ich ja in die Schweiz ausgewandert bin. Da könnte ich auch noch mal was dazu berichten, aber vielleicht jetzt nicht in diesem Podcast. Mhm. Aber ich habe da mal eine Hausarbeit drüber geschrieben. Ehrlich gesagt, das ist schon eine ganze Weile her. Und meine Erinnerung daran ist, dass man Mediation versucht hat. Und es ist schon daran gescheitert oder immer wieder gescheitert, weil die Konfliktparteien überhaupt nicht gleichzeitig eingewilligt haben. Mhm, also sozusagen, das heißt, man wollte, ich glaube, dass es damals, oh Gott, ich hoffe, dass ich jetzt nichts Falsches sage, ich glaube, dass damals Kofi Annan als Mediator eingesetzt werden sollte. Und das war zum Beispiel auch was mich damals sehr überrascht hat aus meiner westlichen Brille, war es nämlich so, dass da diese Konfliktparteien nicht an den Verhandlungstisch wollten. Also das war so eine Erkenntnis, wo ich dachte, okay, das habe ich in den Nachrichten irgendwie ganz anders wahrgenommen und ganz anders gehört. War für mich auch ein sehr starkes Aha-Erlebnis. Also so im Bezug auf Perspektivwechsel und welche Informationen bekommen wir überhaupt, wenn wir jetzt die Nachrichten anmachen? Bekommen wir dann alle Informationen? Mhm. Also ich habe damals sehr stark angefangen, Dinge zu hinterfragen und für mich selber ein Bewusstsein zu entwickeln im Sinne von, hör dir immer die andere Seite an. Ich kann ja dann immer noch sagen, okay, ich finde das falsch oder das ist richtig oder mir dann ein eigenes Bild zu machen. Aber
zumindest anhören, ja.
Immer wieder anhören und also da war es eben teilweise so, dass dann schon die unterschiedlichen Konfliktparteien quasi schon nur dann sozusagen an diesen Verhandlungstisch oder an diesen Mediationstisch wollten, mit Vorbedingungen zum Beispiel. Das ist in dem Moment einfach schon total schwierig, weil dann ist eigentlich das schon total am Ende, ne? Wo man sagen kann, wenn man nur mit Vorbedingungen an den Verhandlungstisch kommt oder in dem Moment an diesen Mediationstisch, dann wird es nichts werden, sondern man müsste eigentlich sagen, man setzt sich da zusammen ohne Vorbedingungen und dann kann man ja in diese Mediation sagen, warum einem diese Bedingungen so wahnsinnig wichtig sind zum Beispiel. Oder und. Also klar, ich meine, politische Konflikte sind natürlich noch mal viel komplexer, weil es dann natürlich um ganz große Interessen geht. Aber trotzdem, ich glaube, vom Mechanismus ist es immer wieder ähnlich. Also wenn man eine Lösung anstrebt, Und ich hoffe einfach, dass Lösungen ja gefunden werden wollen, auch von sogar von Kriegsparteien. Mhm. Dann ist für mich ganz klar, geht es nur über das gemeinsame, darüber sprechen, Interessen auf den Tisch legen und dann Lösungen zu suchen und zu finden. Und nur so kann Frieden möglich sein.
Auf jeden Fall, da bin ich voll bei dir. Aber anscheinend fehlt dann irgendwie die Offenheit, die Lösung finden zu wollen. Irgendwie habe ich das Gefühl, dass man sich so versteift auf seine Sichtweise, wie du auch schon sagst, dass die Offenheit für die Lösung und für die Perspektive des anderen nicht wirklich gegeben ist. Kann man diese Offenheit irgendwie, forcieren ist das falsche Wort, aber trainieren, irgendwie hervorrufen?
Also ich denke, im internationalen Kontext, da hat man natürlich hoch eskalierte Konflikte. Ne? Ich meine, da gibt es Tote auf beiden Seiten in Kriegssituationen. Da ist es oft einfach, und dann gibt es natürlich auch Interessen, von denen man nicht abweichen möchte und. Das wird natürlich sehr, sehr schwierig. Ich glaube, um es jetzt mal runterzubrechen, wenn du fragst, kann man Offenheit trainieren? Ich denke, wir sollten nach Möglichkeit alle, das ist jetzt natürlich eher wieder so eine Utopie, aber so ein Menschenbild entwickeln, das tatsächlich diese Menschenwürde anerkennt. Also ich finde hier diesen Artikel 1 von unserem Grundgesetz, die Würde des Menschen ist unantastbar, den finde ich grandios. Ich bin immer wieder überrascht, dass man den damals so formuliert hat, weil ich den einfach so wahnsinnig wertvoll finde. Und wenn man sich immer als Mensch begegnet und dann sagt, okay, ich finde jetzt vielleicht dein Verhalten falsch oder du hast Dinge getan, die ich falsch finde, wenn man das sozusagen trennt, einmal die Verhaltensebene und dann diese Menschebene, dann könnte man mit allen Menschen sich an den Tisch setzen. Dann wäre automatisch diese Offenheit da. Und das würde ich mir auch extrem wünschen. Und ich finde, wir kommen ja immer mehr, das ist zumindest meine Wahrnehmung, um jetzt so ein bisschen Gesellschaftskritik zu üben, an dieses Labeln, ne, dass man sagt, der ist das und das, mit dem kann man nicht sprechen. Genau. Also mit dem spreche ich nicht, der ist, bumm, Stempel drauf. Ne? Der ist, ich meine, gerade in der aktuellen Zeit haben wir natürlich ganz viel dieses, das ist ein, was auch immer, Verschwörungstheoretiker, der ist das. Nein, der ist von, was auch immer, von der Antifa, der ist rechts. Einfach so Label. Und ich meine, am Ende des Tages, wir haben die Würde des Menschen ist unantastbar in unserem Grundgesetz stehen. Und wenn wir jetzt sagen, hey, wir sind alle Menschen und wir begegnen uns als Menschen und wir diskutieren über Ansichten, über Themen, über Verhaltensweise, über Interessen, dann könnten sich alle Menschen zusammensetzen. Und ich lehne mich jetzt schon mal aus dem Fenster ein bisschen, aber ich würde tatsächlich sagen, ich würde mich mit jedem Menschen zusammensetzen.
Zumindest und dann kann man die Perspektive anhören. Ne?
Ja, die Perspektive anhören und dann kann man ja ausloten. Man muss sich ja auch gar nicht einig werden. Ich meine, wir reden einmal darüber, dass man versucht, Konflikte zu lösen. Das heißt ja nicht, dass man sich unbedingt lieb haben muss, sondern es geht darum, dass man einfach einen guten Umgang miteinander findet. Und dann gibt es natürlich Menschen, denen fühlt man sich näher zugehörig, mit denen pflegt man ja dann vielleicht auch Freundschaften und. Aber das muss man ja nicht mit der ganzen Gesellschaft tun. Aber um die Gesellschaft zu befrieden, finde ich eigentlich den allerwichtigsten Punkt wäre, dass wir uns als Menschen begegnen. Ohne Label, ohne Vorurteile, ohne irgendwas. Und dann über unsere Ansichten sprechen.
Ja, ich glaube, da muss man auch früh ansetzen. Ne, wenn sich das so gefestigt hat, klar kann man das ändern. Ne? So, okay, ich habe eine Schublade aufgemacht, das ist mir bewusst, aber ich mache die Schublade nochmal auf, wenn ich sie zugemacht habe. Aber ich glaube, das muss man auch sehr früh auch trainieren. Also für uns als Mütter, dass wir das so weitergeben. Klar, Schubladen sind sinnvoll vielleicht, aber guck doch mal lieber nochmal in die Schublade rein und sei offen dafür. Und was das bedeutet, offen zu sein. Das Offenheit ja nicht bedeutet, dass ich mich komplett aufgebe. Ne?
Genau. Also ich finde auch, das finde ich wirklich schlimm, ist, dass es medial einfach total salonfähig geworden ist, Menschen die Würde abzusprechen. Also einfach zu sagen, der ist das und das. Also muss man den irgendwie aus der Gesellschaft isolieren. Finde ich eine ganz schlimme Entwicklung. Mhm. Und zu diesen Schubladen, wir als Menschen, wir haben ja, also dieses Schubladendenken macht ja auch Sinn teilweise, ne? Wenn man dann sieht, ah, okay, auch jetzt zum Beispiel kulturelle Unterschiede, ne? Die einen sind eher so, die anderen sind eher so. Und diese Klischees, die erfüllen sich ja auch oft. Mhm. Oder sehr oft. Ja. Es gibt ja einfach kulturelle Unterschiede. Und der springende Punkt ist dann aber, dass wir so sozialisiert sind auch, dass wir das eigene besser finden als das andere. Mhm. Also wenn ich jetzt mal ein Beispiel mache, wir hatten mal ein Au-pair bei uns, wir hatten mehrere Au-pairs und eine kam zum Beispiel aus Kamerun, also aus dem afrikanischen Land. Und ich wusste schon vorher, dass die einen anderen Umgang mit der Zeit pflegen. Also so ich drücke das jetzt mal so aus, auch ganz bewusst so aus. Und ich finde es falsch, diese Dinge zu negieren und so zu tun, als wären wir alle gleich oder als hätten wir alle die gleiche kulturelle Prägung. Wir haben alle eine unterschiedliche kulturelle Prägung. Und es war zu erwarten, dass wenn jetzt ein Mädchen aus Kamerun zu uns kommt, dass sie einen anderen Umgang mit der Zeit pflegt. So. Also ich finde, das ist auch falsch und verlogen, wenn man dann so tut, als würde es diese Unterschiede nicht geben. Der springende Punkt für mich ist, dass man das eine nicht über das andere stellt. Also für mich ist es total klar, dass natürlich aus unserer westlichen Perspektive Pünktlichkeit Vorteile hat. Und auf der anderen Seite hat es auch wahnsinnig viele Nachteile. Also ich hatte oft den Eindruck, die denkt sich wahrscheinlich, sie ist im Irrenhaus gelandet, ne? Wie wir da die ganze Zeit mit der Zeit rummachen und sagen, ja, aber das Training von den Kindern ist jetzt um 17.30 Uhr und nicht um 17.32 Uhr und dann in totalen Stress verfallen. Ja. Also das heißt, dieses einfach die ja Vor- und Nachteile von unterschiedlichen kulturellen Prägungen ja wertschätzen, darüber sprechen, na, auch so da einfach unvoreingenommen reingehen. Und natürlich ist es auch so, wenn sie jetzt aus diesem Land in unsere Kultur kommt, dann ist es klar, dann muss sie natürlich auch lernen, ein Stück weit sich anzupassen, weil es halt sonst einfach gesellschaftlich nicht funktioniert. Ja, aber es hilft halt nicht, einfach so zu tun, als gäbe es die Unterschiede nicht und ja, die wegzuwischen und dann so, wir haben nicht drüber gesprochen, also gibt es diese Probleme gar nicht, sondern dass man darüber spricht, dass man sich gegenseitig wertschätzt, dass man sich als Mensch begegnet und dann einfach sagt so, okay, das hat alles Vor- und Nachteile und lass uns doch mal schauen, wie wir jetzt einfach gemeinsam zusammenleben können.
Auf jeden Fall, das ist was sehr, sehr Wichtiges, was du sagst. Also nur, weil man die Unterschiede sieht, ist es ja nicht so, dass man den als Menschen nicht mehr sieht oder diejenige als Menschen nicht mehr sieht. Und wie du schon sagst, die Würde ist unantastbar. Und wenn man das die ganze Zeit hochhält, dann kann man es ja trotzdem hochhalten und trotzdem die Unterschiede sehen. Ich sehe dich ja trotzdem als Mensch. Ich sehe ja trotzdem die Ähnlichkeiten. Aber du hast trotzdem andere kulturelle Wurzeln als ich, was ja auch total okay ist. Das genau. Ist total okay.
Und natürlich kann es sein, dass man mit einem bestimmten gelernten Verhalten in der einen Kultur aneckt und in der anderen nicht. Ne? Also wenn ich jetzt eine Stunde später in die Schule komme, so, dann mag das in der einen Kultur überhaupt kein Problem sein, wo man sagt, ach, jetzt bist du da, schön, dass du da bist. Und in der anderen Kultur eckt man damit aber an. Das heißt, in dem Moment kann ich ja den Menschen so annehmen, wie er ist und trotzdem sagen, hey, dieses Verhalten, das jetzt ein gelerntes Verhalten ist, damit hast du in dieser Gesellschaft, in unserer Kultur jetzt ein Problem. Also im Sinne von, da ist eine gewisse Anpassung nötig, im Umgekehrten ja auch. Also wenn ich jetzt irgendwie nach Afrika gehe, dann kann ich ja auch nicht irgendwie mich hinstellen und dann irgendwie drauf pochen.
Jetzt müsst ihr alle so sein wie ich. So, ja,
und ich übertrage dann meinen ganzen Stress auf die ganze Gemeinschaft, kann ich ja dann auch nicht machen. Ne? Und aber wo man quasi einfach ja sich mit dieser Offenheit begegnet und dann aber auch sagt, so, okay, aus den und den Gründen ist es bei uns einfach wichtig, dass es so ist. Und dass man so zueinander findet. Und das, finde ich, ist so der wichtige Punkt.
Dankeschön. Danke für diese tollen Impulse. Meine Güte, da könnte ich stundenlang mit dir darüber reden. Ich finde Mediation und Konflikte zu lösen ein wichtiges Thema, weil wie du bin ich überzeugt davon, dass man eine Lösung finden kann. Klar, vielleicht muss der eine ein bisschen mehr zurückstehen als der andere, aber ich bin überzeugt davon, dass man eine Lösung finden kann. Was würdest du den Zuhörern gern zum Schluss mitgeben?
Ich Ich bin gerade ehrlich gesagt ganz happy, dass ich relativ vieles, glaube ich, gesagt habe, was ich so auf dem Herzen auch habe. Also tatsächlich auch, war ja nicht vorher abgestimmt, dass wir irgendwie auch so ein paar andere Themen aufmachen, irgendwie so, ja, gesamtgesellschaftliche vielleicht. Ja, also ich glaube, das, was ich schon gesagt habe, lass uns als Menschen begegnen mit, jeder hat Bedürfnisse und wenn wir ein komisches Verhalten zeigen, dann liegt es eigentlich immer daran, dass irgendwelche Bedürfnisse von uns nicht erfüllt sind, dass uns vielleicht ja ganz oft irgendwie Liebe fehlt und wenn wir es schaffen, uns so zu begegnen, dann ja, lassen sich so gut wie alle Konflikte lösen.
Vielen Dank für dieses wundervolle Schlusswort. Ich danke dir und ich danke dir, lieber Zuhörer, dass du dabei geblieben bist. Und wenn du noch mehr über Tante Emma Talk erfahren willst, ja, dann abonniere doch gerne einen meiner Social Media Kanäle. Und weitere Informationen zu Katharina, die findest du in den Shownotes und auch zu ihrem wundervollen Podcast. Schau doch gerne mal da vorbei. Wir vertrauen. Ich danke dir, Katharina.
Ich danke dir. Ciao.